Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Nur noch eine Woche ist es hin, dann passiert es tatsächlich. Verlässt Großbritannien die Europäische Union. Der Brexit wird vollzogen und immer noch versteht man es eigentlich nicht, was mit den vielen Briten los war, die für den Austritt gestimmt haben. Ein bisschen mehr kapiert man aber vielleicht mit diesem deutschen Buch Dear Oxbridge, ein Liebesbrief an England, so formuliert von der Schriftstellerin Nele Polacek. Sie ist im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen, freut mich hier zu sein.
Sie waren in England, Frau Polacek, am Tag der Brexit-Entscheidung im Juni 2016. Wie haben Sie denn den Tag erlebt?
Erstmal ganz positiv, weil ich eine App hatte, die mir sagt, wenn der Kurs fällt, damit ich meine Studienschulden in Euro bezahlen kann. Das heißt, das Erste, was ich verstanden habe, ist, ich habe viel weniger Schulden auf einmal. Und dann 5 Minuten später habe ich verstanden, es gibt jetzt einen Brexit. Und dann bin ich runtergegangen zu meinen Mitbewohnern und es war eine ganz irre Zombie-Stimmung. Also wir haben alle so einen leeren Blick gehabt und dann bin ich durch Oxford gefahren und es war wirklich so, Leute standen auf der Straße, man hatte so ein Gefühl, wie wenn der Krieg ausgebrochen ist oder gerade zu Ende oder 1. Januar. Das war so ein ganz komisches Gefühl.
Hatten Sie damals schon gedacht, darüber muss ich mal was schreiben?
Nee, also da habe ich noch gar nichts gedacht. Da war ich so in einer Schockstarre. Und das kam dann erst Wochen später, dass ich irgendwie immer versucht habe zu verstehen, was passiert. Und dann ganz viel gelesen habe über Backstops und Binnenmärkte und sonst was alles. Und gedacht habe, es bringt mich aber auch nicht weiter.
Aber es bringt eigentlich schon weiter, wenn man direkt am Ort ihres Geschehens nämlich ein bisschen bleibt. In Oxford und Cambridge, diesen Elite-Universitäten, wo man nicht nur 9.000 Pfund pro Semester blecht, wie wir von Ihnen lernen, Nele Polacek, und die plötzlich sich in Luft aufgelöst haben. Sie, Brexit-Gewinnerin, sie, ja. Man kommt aber als Ausländerin da nur ganz schwer hin. Und Sie haben ja als Studentin Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Warum denn eigentlich? Was war das so ein Traum, dort zu studieren?
Ein Traum war es auf jeden Fall. Warum? Masochismus? Nee, ich wusste immer, dass ich Schriftsteller werden wollte, und zwar auf die Art oder die Art Bücher, die ich selber gerne lese, und die kamen halt, die spielten oft in Oxbridge und die wurden geschrieben von Leuten, die in Oxbridge waren, und ich wollte einfach in diese Welt dazugehören. Ich wollte Teil dieses magischen Hogwarts-artigen Ortes werden und dachte dann, das wird dann bestimmt sowieso nicht so, sondern ist halt nur eine Uni, und dann kommt man dahin und stellt fest, nee, es ist genau so. Also es ist genau so, wie man es sich immer vorgestellt hat.
Man kann es ja durchaus generalisieren, und Sie machen das auch gleich am Anfang. Also wer in Großbritannien zur Oberschicht gehört, also entweder zum Adel oder zur politischen Klasse oder zu den Reichen, der war in Oxford oder Cambridge. Also 3/4 aller Premierminister und Premierministerinnen kamen eben entweder aus Oxford oder Cambridge, waren vorher eventuell auch noch auf einer Privatschule. Da wird eine eigene Gesellschaftsklasse geschmiedet, ne?
Auf jeden Fall. Also es ist etwas, was wir uns in Deutschland nicht vorstellen können. Also die Vorstellung, dass alle Politiker oder fast alle Politiker auf den gleichen 2 Unis waren, ist absurd. Und das sind natürlich dann wahnsinnig, also das sind Menschen, die haben den gleichen Bildungshintergrund, die verstehen die gleichen Witze, die verstehen das Gleiche auch nicht. Also die wissen halt bestimmte Sachen über das wirkliche Leben irgendwie halt auch gar nicht, weil sie immer subventioniert wurden, weil sie immer in Colleges waren, wo ihnen jeder Wunsch von den Lippen abgelesen wird. Und deswegen haben sie einen Zugang zu den Nöten von der Durchschnittsbevölkerung halt vollkommen verloren oder beziehungsweise nie gehabt.
Und so wie Sie das beschreiben, Frau Polacek, wir nähern uns dem Brexit-Thema, dem Verständnis vom Brexit. Produzieren diese Universitäten eine eigene Klasse, ein Heer von arroganten, statusbesessenen, reichen Schnöseln, männlich und weiblich, die ihre Privilegien für selbstverständlich halten, die jeden, der arm und schlechter gestellt ist, wacker verachten. Ich habe zwischendurch gedacht, man sollte diese Läden ja in die Luft jagen. Ich meine, wie haben Sie das als demokratisch, egalitär erzogene Deutsche mit starken Neigungen zur Sozialdemokratie überhaupt ausgehalten?
Naja, es sind natürlich in Wirklichkeit doch immer noch eine Minderheit, weil so viele wahnsinnig reiche Leute gibt es ja gar nicht. Das heißt, man ist in diesen Unis und man hat immer wieder, oder ich hatte immer wieder mit diesen Schnöseln zu tun und immer wieder auch unangenehme Erfahrungen von irgendwelchen Typen, die sagen, geh mit mir aus. Ich sage, nee. Und der sagt, weißt du eigentlich, wer mein Vater ist? Also solche Erfahrungen hat man. Aber dann gibt es ganz viele Menschen, die von überall aus der Welt kommen, aus allen gesellschaftlichen Schichten und einfach nur wirklich ehrgeizig sind und wirklich sich für ein Thema interessieren. Also ich habe, glaube ich, an keinem Ort der Welt so gute Gespräche geführt, weil es einfach toll ist, wenn junge, hochintelligente, gebildete, super interessierte Menschen an einem Ort versammelt werden. Und das ist großartig. Und auch für diese Menschen ist Oxbridge eine Chance und eine Möglichkeit.
Was ist denn mit den normalen Briten? Also wenn man ihr Buch liest, dann hat man so das Gefühl, ich kriege hier ein perfektes Bild dieser Herrschaftsklasse, also das ganze Brexit-Personal eigentlich, von David Cameron auch, der übrigens die Studiengebühren eingeführt hat als New Labour-Mann, bis zu über Nigel Farage bis hin zu Boris Johnson, ist ein perfektes Bild. Eigentlich haben sie die alle getroffen da in Oxbridge. Aber jetzt sprechen sie aber auch von den normalen Briten, die nicht reich sind, die den Sozialstaat wollen. Warum haben denn die trotzdem so zahlreich für den Brexit gestimmt? Haben Sie da auch eine Antwort?
Nein, es gibt zwei Fragen. Das eine ist, warum haben Sie für den Brexit gestimmt? Und das andere ist, warum ist Boris Johnson so erfolgreich? Und ich glaube, das sind eigentlich getrennte Sachen. Ich glaube, Sie haben in erster Linie gegen David Cameron und diese Tory-Politik, diese Sparsamkeitspolitik, die wirklich gnadenlos ist. Also wir dürfen nicht vergessen, es geht, der englische Lebensstandard ist viel schlechter als der deutsche. Und zwar, weil einfach wahnsinnig viel gespart wurde, aber natürlich nicht bei den Reichen gespart wurde, sondern immer nur bei den Armen. Und das heißt, das Erste ist erstmal ein Putschversuch gegen eine Elite, die adelig ist und so tut, als hätte sie sich alles selber verdient und die Armen hasst, weil sie denkt, dass die Armen selber schuld daran sind, dass sie arm sind. Die hätten ja auch nach Eton gehen können, die hätten ja auch nach Oxbridge gehen können. Können sie natürlich nicht, also das ist ein Wahn. Aber das eine ist sozusagen, es gibt eine elitäre Klasse und die wird von den nicht-elitären Klassen gehasst. Und zwar zu Recht. Und deswegen, als David Cameron gesagt hat, stimmt für mich, stimmt für die EU, haben die Briten gesagt, nö. Und das kann ich sehr gut verstehen. Also den Impuls, voll. Also David Cameron eine reinzuwürgen, ist etwas, was ich ehrenwert und verständlich finde. Es trifft nur leider immer die Falschen. Das ist ja immer das Problem bei diesen Protestwahlen, dass es am Ende doch die Falschen trifft. Und jetzt ist die Frage, warum ist Boris Johnson so erfolgreich? Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass er einfach wirklich jeglichen Restanstand verloren hat. Also, dass er wirklich ganz fest davon überzeugt ist, dass er es wert ist, dass er es verdient hat und dass er deswegen lügen und manipulieren kann und gleichzeitig sich natürlich auch wahnsinnig gut inszenieren kann. Also, der ist dann lustig und hahaha und die Engländer denken, er steht fürs auf eine perverse Art fürs einfache Volk ein.
Am Ende schreiben Sie, Nele Polacek, dass viele Brexit-Wähler eigentlich den Sozialstaat wählen wollten und vermeintlich auch dachten, sie wählen ihn, weil ja im Wahlkampf tapfer versprochen wurde, dass das EU-Geld dann in den National Health Service, also dieses wirklich eigentlich sehr gut geregelte nationale Gesundheitssystem, jeder Brite ist automatisch versichert, fließen würde. Dreister wurde ja selten gelogen. Ja? Zwei Tage nach dem Votum war keine Rede mehr davon. Nigel Farage hat sich sofort vom Acker gemacht. Ja, der größte Trompeter in der Richtung war. In Deutschland oder Frankreich, könnte ich mir vorstellen, wäre die Regierung daraufhin gestürzt worden. Bei den Briten nicht.
Oh, da sind Sie optimistischer, was Deutschland und Frankreich angeht, als ich.
Naja, also ich glaube schon, dass da was los gewesen wäre, oder?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die großen Demokratien momentan ein Problem haben, Lügner zu ahnden. Also wenn ich mir angucke, ich meine, das, was Boris Johnson da macht, ist das, was Trump macht, nämlich ganz, ganz dreist lügen, ohne Rücksicht, es niemals zugeben, immer sagen, nein, nein, ich war ehrlich und davon ausgehen, dass die Leute es schnell wieder vergessen und irgendwie scheint es zu funktionieren und ich hoffe, dass es in Deutschland nicht funktioniert. Aber sicher bin ich mir nicht. Es tut nur noch keiner.
Touché, ich hätte gedacht, dass es ein bisschen damit zu tun hat, mit dem, was Sie auch so schön beobachten, dass der Brite eigentlich nie gern widerspricht oder eigentlich auch nicht gern protestiert. Damals, als die Studiengebühren eingeführt wurden in Großbritannien, haben wir hier im Radio nach Gesprächspartnern gesucht und gefragt, warum gehen eigentlich nicht die Studenten zu Millionen auf die Straße? Und dann hieß es auch, tun Briten nicht.
Nein, natürlich. Das kommt noch erschwerend hinzu, dass die Briten sowieso nicht die Neigung haben, dazu zu protestieren. Also ich glaube, das eine ist, warum wird Boris Johnson trotz Lügen gewählt? Das ist ein Populismusproblem. Das andere ist, warum protestieren die Briten nicht? Weil Briten nicht protestieren. Weil Briten, also das sieht man in jedem Zug Englands, dass die unendlich viel unpünktlicher sind als die deutschen Züge. Alles geht schief und die Briten sitzen da und verziehen keine Miene. Und in Deutschland, wenn man eben vergleicht, die Leute in Deutschland fangen ja schon an zu motzen, wenn sie das Ticket nur kaufen. Das heißt, es gibt in Deutschland, glaube ich, eine Neigung eher zum Beschweren und zum, was man Wutbürger nennen kann, die ganz schrecklich sein kann, die aber in manchen politischen Kontexten einen Vorteil hat, wie zum Beispiel bei den Studiengebühren. Und die Engländer ertragen und dulden und stiff upper lip and mustn't grumble, mustn't complain. Und das spielt natürlich diesem Staat jetzt sehr in die Hände.
Jetzt haben wir über Ihr Buch gesprochen, Nele Polacek, als wäre es ein reißender Abriss sozusagen dieses elitären Systems. Und es ist ja eigentlich aber ein Liebesbrief. Die vielen schönen Seiten, die Sie vermissen und die Sie toll fanden, die konnten wir jetzt leider nicht ansprechen. Aber vielleicht doch noch die Frage, Sie sind dort, waren mehrere Jahre dann dort, haben sogar promoviert, Frau Dr. Polacek. Was vermissen Sie denn am meisten, wenn Sie jetzt wieder in Deutschland sind und wenn Sie an Ihr geliebtes Oxbridge denken?
Also klar, die üblichen Sachen, Humor und Afternoon Tea und Kultur und Literatur und so weiter und so fort. Und dann noch was anderes, das nenne ich im Buch Kindness. Also so eine menschliche Wärme und Güte, dass man eine gewisse Toleranz und Offenheit und Neugier auf den anderen hat. Was natürlich an so einem Ort wie Oxbridge, also so an Orten wie Oxbridge besonders auffällt, weil da so viele verschiedene Kulturen aufeinander kommen und man trotzdem das Gefühl hat, alle versuchen immer noch eine Sekunde zu warten und noch mal eine Sekunde nachzudenken, was der andere will, warum er so handelt, wie er handelt und ob man nicht vielleicht doch helfen kann, doch eine Ausnahme machen kann, doch füreinander da sein kann. Und das ist schon sehr, sehr schön.
Nele Polacek im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank. Alles Gute für Sie, Frau Polacek.
Dankeschön.
Und Dear Oxbridge, der Liebesbrief an England von Nele Polacek, ist jetzt im Galliani Verlag erschienen. 240 Seiten der Umfang, 16 € der Preis.